Wir stehen an der Landstraße irgendwo im tiefsten Brandenburg und wollen ein paar Kampfläufer beobachten, was man so macht an einem Dienstagnachmittag. Doch was ist da? Aus der Ferne nähert sich ein sportliches Auto mit 120 Sachen und das Licht im Kofferraum. Das kann nur Julie C. sein. Julie C., die gerade in einem übermenschlichen Tempo zwischen Welten hin und her pendelt und unter Leuten ihren Spieltrieb am Corpus Delicti freien Lauf lässt. Ich strecke schon mal meinen Finger raus, vielleicht nimmt sie uns hier mit.
Also Konrad, heute bleiben wir bestimmt nicht alleine, oder?
Wie meinst du das?
Ja, wir kommen unter Leute.
Eigentlich wollten wir mit einem Wortwitz anfangen. Den habe ich jetzt noch nicht gehört, den Wortwitz.
Achso.
Aber du wirst uns jetzt bestimmt eine Rezension aus der Süddeutschen Zeitung vorlesen, oder?
Ja, bestimmt. Also, der hat über das heute Buch geschrieben, diese Rezension, dass es sein könnte, dass Gesellschaftsromane überhaupt nur noch als Dorfromane möglich sind. Ja, als ich das gelesen habe, denke ich mir, ja. Also, Julie C. hat ein paar Dorfromane geschrieben. Die muss auf jeden Fall der Meinung sein, dass Gesellschaftsromane gut funktionieren auf dem Dorf. Würdest du dem auch zustimmen?
Komplett nicht. Aber ich glaube,
Okay.
das wissen die auch selber, die das geschrieben haben. Also, ich meine, warum? Also, die haben da wahrscheinlich auch eine Begründung geschrieben. Die Begründung ist wahrscheinlich, dass in großen Städten eine große Differenzierung mittlerweile herrscht.
Ja,
Aber
okay.
so, das ist doch schon immer so. Also, warum sollte das ausgerechnet jetzt irgendwie zugenommen haben? Also, schaut man sich zum Beispiel jeden Großstadtroman immer an, also zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz, dann war
Ja.
das auch schon vor 100 Jahren so. Als Gegenthese, also die These von denen ist ja, Gesellschaftsromane sind mittlerweile nur noch auf dem Dorf möglich, auf dem Dorf, Alter. Habe ich mal ein Buch gelesen, Oase Neukölln heißt es, von Fabian
Ja.
Friedmann. Dort wird halt Neukölln in dem gesellschaftsromanmäßigen, so lang
Ja,
ist das
ja.
Buch nicht, aber Stil vorgestellt mit so verschiedenen Figuren und sowas, ähnlich wie jetzt hier in Unterleuten von Julie C., das Buch, das wir heute besprechen werden. Deswegen, ich würde der These nicht zustimmen. Aber vielleicht
Interessant.
heißt, also vielleicht funktioniert das ja als einfach im Dorf noch besser. Weißt du, wie ich meine? Oder was denkst du?
Ja, also ich habe mir gedacht, dass man, wie du gemeint hast, Berlin-Alexanderplatz oder jetzt auch Oase Neukölln, die beide spielen ja in Berlin und das ist ja eine Großstadt, die wir hier haben, dass die unsere Gesellschaft abbildet, zumindest die in jetzt Berlin zum Beispiel. Und die Frage ist, naja, unsere Gesellschaft ist ja ein bisschen mehr als nur Berlin. Also es ist natürlich eine große Stadt und so weiter
Das
und
stimmt,
hat
ja.
natürlich auch einen sehr hohen kulturellen Einfluss, das ist auf jeden Fall. Aber vielleicht meinen Sie, dass man in der Stadt halt einfach nicht so wirklich jemand mehr ist oder so. Also da ist irgendwie ein Leben, aber das lebt man nicht so richtig, könnte ich mir vorstellen. Auf dem Dorf muss man halt noch eine richtige Arbeit machen, ne? Realwirtschaft und so weiter. Also halt, da muss man was für die Gesellschaft, also zum Beispiel das Essen, das ist ja, die Bauern produzieren ja das Essen, was wir haben. Also das ist ja das, worauf unsere Gesellschaft fußt. Und vielleicht, man kann wahrscheinlich eher einen Städter auf ein Dorf verfrachten, als einen Bauern in die Stadt. Also es kommen ja eher in die Richtung die Leute, also Landflucht zum Beispiel. Nee, das ist die andere Seite, Stadtflucht dann eher.
Okay, also bevor du jetzt hier noch mehr Stereotypen verbreitest, würde ich sagen, heben wir die einfach mal auf, indem wir mit der Inhaltszusammenfassung zu unserem heutigen Buch Unterleuten von UDC reinstarten. Dort werden die nämlich zum Teil das, was du
Ja.
gerade gesagt hast, widerlegt.
Naja, halt angesprochen. Es ist jetzt nur
Ja,
das, was,
ja.
also ein Buch muss ja irgendwo mit Stereotypen arbeiten, weil das sind ja Karikaturen von echten Sachen, sonst hat es ja keinen Realitätsbezug und
Ja,
dadurch muss
ich
man
glaube,
irgendwas abstrahieren und so weiter.
jeder, der wohlwollend
Also.
zugehört hat, weiß auch, wie du es gemeint hast. Also,
Ja, okay, gut.
das war jetzt nicht so, dass du da jetzt kompletten Müll erzählt hast. Ja, den werde ich jetzt nicht erzählen, weil die Inhaltszusammenfassung habe ich, weil ich keine guten Sekundärquellen gefunden habe, mal wieder hauptsächlich alleine geschrieben. Ich habe mir auch den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Wir wollten eigentlich Wikipedia-frei sein. Es gibt aber halt zumindest von der Inhaltszusammenfassung her nicht so viele andere Quellen jetzt, zumindest die ich jetzt auf die Schnelle
Ja.
gefunden habe. Deswegen habe ich mir das hauptsächlich selber aus meinem Kopf überlegt. Also falls ein paar Sachen ein bisschen verdreht sind oder sowas, muss man mir das nachsehen. Wir befinden uns mal wieder in Juli C.s Brandenburg-Universum, in dem fiktiven Dorf Unterleuten. Das ist das Nachbardorf der Dörfer, die wir aus den Romanen Übermenschen und Zwischenwelten kennen. Darüber haben wir beides schon Folgen gemacht, die noch rauskommen oder schon rausgekommen sind. Und Unterleuten ist ja vor den beiden erschienen, deswegen ist das vielleicht noch ein bisschen am Anfang vom Worldbuilding. Wir haben auch öfter auf Unterleuten verwiesen, als wir die anderen Werke besprochen haben. Mhm. In Unterleuten begegnen wir zunächst zwei noch relativ jungen, aus Westdeutschland über Berlin zugezogenen Familien. Das ist zum einen Linda Franzen, die ihr Pferd über alles liebt. Bella Motte heißt es, glaube ich, das Pferd. Mhm. Und die den Traum hat, dieses Pferd aus Westdeutschland, ich glaube Oldenburg oder sowas, auf ihr Nachbargrundstück umzuziehen. Das gehört ihr aber noch nicht. Das will sie dann im Laufe des Romans erwerben. Ihr Mann ist in der IT. Arbeitet in der IT. So viel zu dem, was du gerade gemeint hast, dass die alle Realwirtschaft betreiben. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen ITler. Zur anderen Familie, die andere Familie, die wir haben, gut, das war jetzt erstmal ein paar, aber auf jeden Fall sind die sehr ähnlich, sind auch zugezogen, haben wir Gerhard Vlies, einen Vogelschützer, und seine Frau Jule, und die beiden haben zusammen ein 6 Monate altes Kind. Und die wohnen, die wir am Anfang kennen, die wohnen neben einem Typen, der immer Plastikmüll abbrennt, und die sind dann immer super angenervt und recht öko drauf. Und bei diesen Familien fangen wir an und werden dann aber immer tiefer in die Beziehungen und Verstrickungen in Unterleuten eingeführt.
Genau. Und was du ja auch hier gemeint hast, Gerhard Vlies, die beiden sind ja auch aus Berlin auch rausgezogen. Er war ja Professor und seine Frau Julie war eine Studentin, und zwar ein bisschen so, was ist da passiert? Aber das war denen dann auch ziemlich egal. Aber die sind dann jetzt auch aufs Land gezogen. Und wie du gemeint hast, jetzt steigen wir so langsam ein in die ganzen Verstrickungen. Es gibt sehr viele Menschen und hier gibt es dann auch natürlich große Gegensätze. Zum Beispiel zwischen Rudolf Gombrowski und dessen Familie durch die DDR ihren großen Bauernhof abgeben musste, den sein Vater geschworen hat, dann zurückzuholen. Also
er hat seinem Vater geschworen, den zurückzuholen. Ja.
Genau, und hat dann nach der Wende deshalb die landwirtschaftliche Genossenschaft, bei der er gefühlt fast alle im Dorf arbeiten, hat er in eine GmbH umgewandelt, die zu 70% ihm gehört. Gut, das ist auf jeden Fall sehr genossenschaftlich. Sein Widersacher ist Krohn, ein überzeugter Kommunist, der als er die GmbH-Umwandlung verhindern wollte, mehr oder weniger wegen Gombrowski sein Bein und einen Freund verloren hat. Da ist aber ganz schön viel passiert.
Ja, also der hat den da irgendwie in den Wald reingelockt und dann ist da zufällig ein Baum auf den gefallen. War das so zufällig? Man weiß es nicht. Und dann gab es irgendwie auch noch, es sind kuriose Sachen passiert und jetzt hat er nur noch ein Bein. Der große, also man springt da immer so von Figuren hin und her. Zu Figuren hin und her, so, wie auch immer. Das ist jetzt nicht so, dass wir eine Figur die ganze Zeit begleiten. Fand ich ein bisschen verwirrend teilweise, aber ist natürlich auch ein cooler Stil. So. Der große Konflikt im Buch ist jetzt, dass das Unternehmen Vento Direkt nahe dem Dorf einen großen Windpark bauen will. Und da ist Krohn erstmal ziemlich dagegen. Der besitzt ein Grundstück, das geeignet wäre, dass dort der Windpark gebaut werden kann. Das muss immer so ein großes zusammengehörendes Grundstück sein. Und er könnte das machen, will aber da zuerst nicht verkaufen. Und der Bürgermeister will das auch nicht, dass der das macht, weil der Bürgermeister eine Marionette mehr oder weniger von Gombrowski ist. Und Gombrowski gehört da ein Grundstück und der könnte jetzt zusammen mit einem Spekulant aus Ingolstadt, meinem Namensvetter Konrad Meiler, der ihm dieses Land gehört, also der ist ja Ingolstadter und sehr reich, einfach weil er es konnte. Also da wurde nach der Wende einfach in der Versteigerung viel Land feilgeboten auf eine Versteigerung und der hat sich gedacht, ja, warum nicht, kaufe ich einfach mal ganz viel, wenn es so günstig ist. Und die dritte im Bunde für dieses Grundstück, wo dieser Windpark gebaut werden könnte, die dort Land hat, das da noch dazugehört, ist Linda, die eine aus der Familie von oben mit dem Bauern, also die den Ponyhof aufmachen will. Und die sind dazugezogen, die haben dort eine Villa gekauft oder halt einen Bauernhof gekauft, so ein Grundstück gekauft, und zu diesem Haus hat halt noch so ein kleines Stück da drüben gehört. Das war halt schon immer irgendwie so und wird da mehr oder weniger übersehen. Und jetzt wird halt so ein bisschen sich drum gezankt, wem sie jetzt dieses Stück Land verkauft. Ob sie es zum Beispiel an Kronen verkauft, dann würde der Windpark auf jeden Fall nicht gebaut werden. Ob sie es an Gombrowski verkauft, dann würde Gombrowski den Windpark bauen können. Und bei Konrad Meiler wäre das natürlich auch so.
Ja gut, das ist natürlich alles eine verstrickte Sache. Und ja, Kronens Enkeltochter kommt dann auch noch auf den Plan und die verschwindet dann für ein paar Stunden und alle denken im Dorf, dass Gombrowski sie entführt hat, um Druck auf Kronen wegen dem Windpark aufzubauen. Das ganze Dorf sucht sie, da gibt es so eine richtige Anti-Gombrowski-Stimmung, macht sich da breit, also auch dann gegen den Windpark, und dann passiert, ja, ist alles ein bisschen schwierig, wenn dann auch Geld im Spiel ist und alle sind jetzt nicht so die Reichen und der Gombrowski kommt mit, was hat er immer, ein Range Rover oder irgendwie, halt ein teures Auto fährt er immer rum. Genau, also da sind die ja nicht so gut auf ihn zu sprechen. Und das Kind taucht dann auch wieder auf bei einer Nachbarin, aber das ist auch irgendwie komisch. Die hat sie in die Truhe gesperrt oder so, oder wie war das?
Ein bisschen kurios, ja. Man vermutet, es wird auch vermutet, dass sie vielleicht auch einfach nur eingeschlafen ist. Ja, der Vogelschützer Gerhard Vlies, von der Familie vom Anfang, der hat bei einer Behörde Einspruch gegen das Bauvorhaben eingelegt, aus Naturschutzbedenken, weil es dort ziemlich seltene Vögel gibt, die ich im Intro erwähnt habe. Ich weiß leider den Namen aber nicht mehr. Der ist auch auf jeden Fall auf dem Cover drauf, vorne vom Buch. Und den besucht dann Linda, die das Grundstück ja in der Mitte besitzt, die verspricht dem, dass sie nicht an Gombrowski verkaufen wird. Und wenn er den Einspruch zurücknimmt, dass das Bauvorhaben aus umweltschutzgründlichen Gründen nicht gemacht werden kann. Und das macht er auch, weil er denkt, damit ist der Windpark verhindert. Aber sie trifft sich dann im Adlon mit meinem Namensvetter, dem Ingolstadter, und verkauft dann für die Pferdeweide neben ihrem Haus, die sie unbedingt haben will, für Bella Motte, ihr Pferd, und die unglaubliche Summe von 50.000 Euro, was das Grundstück absolut nicht wert ist, aber sie legt dort ein absolut geniales Verhandlungstalent an den Tag, verkauft sie dann an meinen Namensvetter Konrad Weiler das Grundstück dort, diese Fläche dort, und Konrad kann dann dort den Windpark bauen. Das macht oder könnte wäre dann in der Lage, den zu bauen mit Gombrowski zusammen, was er da auch unbedingt machen will, weil er eine Anlage dann quasi tätigt und eine Einkommensquelle hätte für seinen drogenabhängigen Sohn, den er hofft, dann wieder besser kennenzulernen. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Also es kommen sehr viele Personen vor, und es ist jetzt schwierig, die so zusammengerafft alle. Also in der Zusammenfassung kommt der drogenabhängige Sohn zum Beispiel nur am Rand vor, und im Stück wird er halt ein paar Mal angesprochen, und dann kennt man ihn halt.
Ja, er heißt auch Philipp, das fand ich irgendwie nicht so cool. Du, dein Namensvetter ist der reiche Ingolstadter, hat ein Unternehmen, und mein Namensvetter ist drogenabhängig.
Aber es ist schon lustig, also dass die Vater und Sohn sind, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was ich darauf machen soll. Oh Mann. Ja. Naja. Genau. Auf jeden Fall kommt dann wieder der Bürgermeister auf den Plan. Den hatte Gombrowski immer sehr fest in der Hand. Also ohne den Gombrowski würde er nicht Bürgermeister werden. Da gibt es auch so kleine House of Cards-mäßige Verstrickungen. Aufgrund dieser aufgeheizten Stimmung, die ich erwähnt hatte, gegen Gombrowski, ist die Stimmung jetzt gegen Gombrowski, und stellt dann am Ende Kron, bekommt dann den Zuschlag für den Windpark.
Ja, also der Bürgermeister darf quasi so, der hat spielt eine wichtige Rolle, wer jetzt den Zuschlag bekommt. Und Kron hat er die ganze Zeit gegen Gombrowski gehetzt, und Gombrowski und der andere, Konrad, die wären jetzt in der Lage, den zu bauen, aber weil der Bürgermeister, der sonst eigentlich nichts zu sagen hat, jetzt sich dort quasi von der Stimmung aufhetzen hat lassen. Ja, bekommt jetzt Kron, der sonst immer so getan hat, als ob er das komplett gegen den Windpark ist. Der macht es dann trotzdem. Und Gambrowski, der ganz klar als Verlierer aus der Geschichte hervorgeht, beschließt dann am Ende des Romans, sich in dem vom Bürgermeister gebauten Trinkwasserbrunnen des Dorfes mit aufgeschlitzten Adern zu ertränken, sodass das Dorf dann über die nächsten Wochen bis zu seinem Fund, was natürlich erstmal dauert und bis die Leute auch krank werden, so ein bisschen von den Leichensäften und dann merken und überlegen, ja, gucken wir mal die Trinkwasserversorgung, die trinken den dann in der Zeit. Da habe ich mir gedacht,
Ja,
das kam jetzt ziemlich plötzlich. Was geht denn hier ab? Was hast du dir da gedacht?
also ich dachte mir, was eigentlich immer passiert ja gar nichts in dem Buch, ne? Also die reden immer sehr viel miteinander, aber wirklich passieren tut da wenig. Und dann auf einmal kommt es zu einem recht brutalen oder auch sehr verstörenden Aktion in dem Buch. Und dann so, okay, das ist auch ein Weg, das Buch beenden zu lassen. Das ist auch ganz interessant. Aber es ist ja noch eigentlich nicht ganz das Ende. Also es ist ja so, dass das ganze Buch von einer Journalistin ja geschrieben wurde und die erklärt ja dann, dass sie ganz viel mit den Leuten geredet hat und so
Das
weiter.
stimmt.
Also es ist praktisch so ein bisschen eine Rahmenhandlung, die aber nur am Ende kommt und nicht am Anfang. Das fand ich auch überraschend, dass nochmal so eine Metaperspektive aufgebaut wird und gesagt hat, ja, oder auch nochmal eine Unsicherheit auch natürlich, dass man gar nicht weiß, ja, wer da alles was weiß und ob das richtig war und ob
Da
die Leute auch das Richtige gesagt haben, erzählt haben. Ja, weiß
schreibt
man nicht.
sie, dass das alles, was hier passiert ist, irgendwie so passiert ist, natürlich mit abgeänderten Namen, teilweise nicht mal mit abgeänderten Namen, weil denen das einfach egal war, was sie gefragt hat, aber dass das alles so passiert ist und auf realen Begebenheiten basiert und dass sie das halt einfach so mit verschiedenen ja, Besuchen dort in diesem Dorf alles zutage gefördert hat. Und da dachte ich mir irgendwie erst so, hä, ist das jetzt. War das jetzt Fiktion oder war das jetzt echt oder da war die Verwirrung verwehrt.
Ja, aber es ist auch ein verwirrendes Buch. Ich glaube, jetzt können wir ein bisschen zur Interpretation übergehen, oder?
Ja, sie hat ja, zur Analyse vielleicht erstmal so, sie
Ja.
hat ja 10 Jahre, glaube ich, gebraucht, Julie C., um dieses Buch zu schreiben. Vielleicht
Echt?
spielt es deshalb, ich glaube, es ist 2015 oder so rausgekommen, vielleicht spielt es deswegen in der Zeit so rund um 2010.
Also 2016 ist es
Ah ja,
rausgekommen, genau.
okay. Aber genau, es spielt so in der Zeit rund um 2010. Und dieser Unfall, den du am Anfang erwähnt hast, mit dem Bogombrowski, die in den Wald lockt, das passiert ja kurz nach der Wende, also 1991.
Ja.
So einfach nur zeitliche Einordnung. Also,
Ja, genau. Ja, wir haben ganz, ganz viele Personen, die haben wir schon. Also normalerweise versuchst du ja in den Zusammenfassungen die Leute nicht zu erwähnen, wenn die jetzt nicht unbedingt notwendig für die Geschichte sind, um das ein bisschen zu vereinfachen. Aber ich glaube, man merkt in dem Fall, dass du die alle erwähnt hast, dass die auch wirklich alle wichtig sind, ne? Also wir haben hier ja Gombrowski, der praktisch der Spielmacher in dem Dorf ist. Dann haben wir Franzen, also Linda Franzen und der Frederik sei ihr Mann, die dann die Wiese haben wollen, nee, also das Pferd und so weiter machen. Und dann haben wir den Gerhard Vlies und die Jule, die auch ein recht junges Paar ist, fast, ja, doch recht jung, und da auch neu hinzukommen. Dann haben wir den Nachbarn von den beiden, das ist der Bodo Schaller, den hast du jetzt nicht erwähnt, aber.
Ich habe erwähnt, das war der, ich habe erwähnt, dass jemand nebendran von denen immer Plastik verbrennt, die dann angenervt sind.
Dann haben wir nochmal eine Person, den Konrad, der Namensvetter, ne, der, was ich interessant fand, dass er mit zu diesem Dorf gehört, weil er eben ja recht viel Land dort besitzt, aber eigentlich ja gar kein Teil der Dorfgemeinschaft ist.
Ja, er
Und
ist ein Westdeutscher unter anderem auch.
ja, genau. Also ich fand es interessant, dass man da so viele, nicht nur eine Gemeinschaft hat von Leuten, die zusammen in diesem Dorf wohnen, sondern auch noch jemand, von der von außen kommt und auch irgendwie mitmischt. Das war auch interessant. Ja, und dann haben wir den Widersacher von Gombrowski, den Herrn Krohn und seine ganze Familie.
Der auch nur mit Nachnamen vorkommt.
Ja, Krönchen heißt doch das Mädchen von oder?
Die
Von ihm.
Enkelin, ja. Die
Ja, die
Enkelin,
Enkelin,
die entführt wird. Ja.
was ich witzig fand, oder? Das war, ja. Ja, ich meine, da gibt es noch viel weiter. Arne Seidel gibt es noch, den Herrn Pilz von Bento Direkt, der die Windrad abbauen will. Und dann der Gombrowski hat noch eine Frau, die gar auch keinen richtigen Namen bekommt, sondern immer nur mit Frau Gombrowski angesprochen wird. Dann hat Gombrowski noch eine Affäre und die Tochter kommt auch von Gombrowski vor. Die ist dann auch irgendwie versucht, den Vater irgendwie zu beeinflussen oder hat da auch noch so eine Nebengeschichte. Also es passiert sehr, sehr viel in diesem Buch. Jeder redet irgendwie mit jedem und jeder hat irgendwie eine Beziehung zueinander. Das können wir gar nicht abbilden. Ich glaube, in einem Podcast ist es auch ein bisschen schwer, das jetzt kohärent zusammenzulassen, oder? Ich glaube, da können wir ein
Zu
bisschen.
den Namen vielleicht noch. Ich finde
Ja.
es irgendwie interessant, dass der große Spielmacher, der schon immer in dem Ort wohnt, dessen Familie dort den Bauernhof hat und der seit Jahrzehnten dort irgendwie allen Arbeit gibt, der auch in der DDR
Ja.
da groß gemacht hat, dass der ausgerechnet den Namen Gombrowski, also einen polnischen Namen hat, das zeigt irgendwie, dass das in ganz großen Anführungszeichen deutsche Volk eigentlich schon ein ziemlicher Mischhaufen ist aus verschiedenen Einflüssen. So, also gibt ja sehr viele Leute in Deutschland mit irgendwie polnischen Nachnamen. Da kenne ich auch einen ziemlich gut, der einen polnischen Nachnamen hat. Der genau, dass das einfach so, ja, ein Teil davon ist so.
Ja, ich meine, ich spiele auch in Ostdeutschland, oder? Und dann ist die Grenze ja nicht weit zu Polen. Und da gibt es auch bestimmt Mischungen, wie du sagst. Ich weiß nicht, ob das
Ja,
ein
gut, aber also es gibt ja auch jetzt
Ja.
im, keine Ahnung, fränkischen Raum zum Beispiel viele slawische Mischungen ursprünglich mal.
Ja.
Ja.
Ja, auch wieder gut. Kommen wir dann zu den Themen, oder?
Ja, der Mischung klingt irgendwie falsch.
Das klingt sehr falsch, das klingt sehr, sehr falsch. Aber gehen wir mal zu den Themen ein bisschen. Also, es ist ja so, wir haben hier sehr Gegensätze, ne? Also Konflikte zwischen den Personen und sehr viel Zwiespalt dazwischen. Wenn wir jetzt die Themen und nicht die Personen mal anschauen, da haben wir diese Windräder, die gebaut werden sollen, die ja gut fürs Klima sind, oder? Ne? Umweltschutz ist wichtig. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Herrn Vlies, oder den Gerhard, der Vogelschützer ist und dann natürlich die Artenvielfalt halten will. Ja gut, beide sind Umweltschutzthemen, da kann man ja nichts dagegen sagen. Jetzt die Frage, was will man beschützen? Schwierig, also wenn man keine Windräder baut, dann hat es keinen Sinn, die Vögel zu schützen, weil alle. Und wenn man keine Windräder baut, um die Umwelt zu schützen, ist am Ende auch keine Umwelt mehr da, die man eigentlich beschützen will, weil die ganzen Arten aussterben. Also auch halt Zwickmühle ein bisschen.
Wobei ich glaube, mal ganz kurz so angesprochen wird, dass das mit den Windrädern, also also einmal, ich weiß nicht, wie es ist, aber es wird gerne mal ganz kurz angesprochen, dass es das vielleicht nur so ein Pseudo-Wissenschaft ist, dass die Windräder in Wirklichkeit gar nicht die Vögel beeinträchtigen. Also, dass es eher so darum geht, dass es ganz viele Touristen gibt, die dort hingehen, um die Vögel zu fotografieren und
Ja.
die würden dann die Windräder im Hintergrund stören. Und dass es gar nicht so wirklich um die Also, dass die Vögel gar nicht so wirklich stören würde. Ich weiß nicht, ob es die wirklich stört.
Ja.
Also ich habe da nicht recherchiert. Ich habe auch keine Vögel gefragt. Ja.
Aber da kommen wir schon gleich zum nächsten. So über diesen Touristen, was ich ein bisschen komisch finde. Also es geht hier dann um praktisch das Geld von den Windrädern. Die kriegen ja eine Provisionen pro Windrad, das da draufsteht, und dann das Geld von den Touristen. Was ich komisch ist, also ja, es wird wohl angesprochen, dass es hier unberuhtender Tour ist und dass dann das Touristen anlockt. Aber Unterleuten wird als Dorf und die Umgebung so dargestellt, dass es irgendwie so eine komplette Einöde ist und dass man da eigentlich gar nicht leben will. So, hä? Julize, entscheide dich mal bitte. Also entweder ist es ein unberührtes Naturparadies oder ist es etwas, wo die komplett irgendwie deprimiert sind, dass die auf dem Land leben. Also das gibt es irgendwie, auf der einen Seite wird das gesagt, auf der anderen Seite kriegt mir der ganze Buch diese Vibes, dass unter Leuten es nicht so super des Dorfes, wo man jetzt leben will und seinen Lebenstag verbringen will.
Also,
Ja, ich
ich
weiß
glaube, das
nicht.
ist aber auch generell. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Julize, entscheide dich, sondern ich würde eher sagen, das ist doch einfach das Ding mit auf dem Dorf, oder? Also,
Es gibt ja sehr viele Leute, die vom Dorf in die Stadt ziehen, die so sagen, so, ja, hier ist nichts los. Aber dass es dann halt da schön ist, so, kann man ja nicht leugnen. Das ist
Ja,
halt landschaftlich reizvoll.
aber das, ich weiß nicht. Ich habe, also, wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt Judith C. auch in dem Buch, dass irgendwie da überall nur Felder sind und dass da irgendwie nichts ist und so weiter. Und dann kommt da
Okay.
aber die Artenvielfalt. Ich weiß ja nicht. Naja.
Märkische Heide, märkischer Sand.
Ja, aber gibt es hier wieder auch zwischen den beiden einen Zwiespalt, eine Zwickmühle, oder?
Es gibt den märkischen Landmann noch. Das ist das eine Restaurant, wo auch Montagabend immer der Skatabend ist, an dem Krombowski teilnimmt. Das ist so ein, was das da los, ab das abgeht.
Ja, voll.
Ansonsten gibt es wirklich nicht so viel.
Ja, aber hier nochmal zu diesem Zwiespalt zwischen den beiden Themen hier. Ohne Geld der Windräder hat die Stadt kein Geld für diese öffentlichen Leistungen und Angebote, die man machen könnte. Zum Beispiel Wanderwege oder, keine Ahnung, ein Turm, um die schönen Vögel zu beobachten. Und dann dadurch ist dann Unterleuten ein wenig attraktives Dorf, wieder zum Leben, auch für den Urlaub vielleicht. Aber
Es wird ja auch
deswegen könnte man
angesprochen,
jetzt.
dass es sehr strukturschwach ist und die zum Beispiel nicht mal eine Kanalisation haben.
Ja, zum Beispiel. Und so, wenn man dann jetzt da Windräder hinbaut, würde man Geld bekommen, aber dann ist die Natur nicht unberührt. Und dann ist der Ort ja auch nicht mehr lebenswert. Und das heißt, es gibt noch mehr Abwanderung und auch keine neuen Einwohner. Also, das ist auch wieder so eine Zwickmühle.
Ich finde es sehr spannend und da merkt man das Alter des Buches. Also das ist einfach schon. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, weil der hat ja auch sehr lange geschrieben, 10 Jahre alt ist. Vor 10 Jahren war anscheinend, also könnte ich jetzt auch, gut, da war ich jetzt noch relativ jung, aber also dafür, dass die das so geschrieben hat, spricht dafür und jetzt meine Erinnerung spricht auch dafür, ist schon mal zwei Anhaltspunkte, war dieses Umwelt, dieses, was wir heute haben, dass man mit Umweltschutz so sehr auf sich selber schaut. So, jo, fahr mal lieber Bus und fahr nicht Auto. Dass das damals noch nicht so im Fokus stand, wie es heutzutage im Fokus steht. Also in den neueren Büchern von Lycée nehmen wir Übermenschen, das ist ja sehr stark so. Dort schreibt sie ja sehr stark so: Ja, wir können nicht mal mit dem Bus zum Supermarkt fahren, weil es zu lang dauert. Und hier ist es ja nicht mal ein Thema, obwohl es über Umweltschutz geht. Also sie hat ja damals schon über Umweltschutz geschrieben. Der ganze Konflikt geht ja über ein Umweltschutz. Thema, also über das Windräder oder keine Windräder oder Windräder oder Vögel oder wie auch immer. Aber das scheint damals, finde ich spannend, einfach noch nicht so ein Ding gewesen zu sein, wie sich das irgendwie dann so verschiebt.
Ja, also ÖV zum Beispiel komplett wird nicht beachtet hier in dem Buch, also ist mir nicht im Kopf geblieben, aber bei Übermenschen zum Beispiel fährt ja immer mit der Bahn nach Berlin zum Beispiel, oder?
Ja,
Also ja,
stimmt, ja.
stimme ich dir komplett zu. Ja,
Aber
aber
weil
ich
wir gerade
glaube
bei
jetzt,
Strukturschwachheit waren, deswegen ist mir das eingefallen.
ja, absolut. Jetzt fragt man sich natürlich, warum heißt das Buch Unterleuten? Und ja, ganz blöd gesagt, es geht ja um Beziehungen unter Leuten, also die zwischen den Leuten. Und was ich sehr gut interessant fand, also auch wenn das Buch jetzt eine sehr verschickte Story und so weiter hat und man da vielleicht jetzt nicht immer mitbekommt, wer jetzt was unbedingt wem schuldet und warum der eine böse auf den anderen ist, ist es eine Abbildung von Menschen und auch vom Dorfleben, halt so gesellschaftshumanmäßig, ne?
Ja.
Und diese komplexen Verbindungen, ich finde, das wird schon sehr gut dargestellt. Also beim Lesen dachte ich mir so, wann ist das Buch endlich zu Ende? Aber ich wusste, dass, wenn wir jetzt drüber reden, dass mir das bestimmt sehr viel Spaß machen wird, jetzt die ganzen Kleinigkeiten auf meinem Kopf zu behalten, zu überlegen, welche Bedeutung hat das für die Person und welche, ja, Bedeutung hat das dann fürs Buch und was können wir daraus lernen für die Darstellung? Dieses Leben in so einem Buch, was ja auch wirklich da ist, ne? So.
Ja.
Deswegen, genau. Ja, einfach so die Geschichte zwischen Menschen, dass die Vergangenheit gar nicht so weit weg ist, wie man denkt. Also von der Kaiserzeit, wo der Gombrowski, sein Vater, irgendwie Grundbesitzer war, ein Großgrundbesitzer, und dann die DDR, wo dann die ganzen Großgrundbesitzer enteignet werden. Die DDR war, die Spitzel werden ja auch angesprochen, dass ich weiß nicht mehr, wer da der Spitzel war und als aufgeschrieben hat. Und nach der Wende hat man herausgefunden, oh, die hat die ganzen Akten, das waren die ganzen Akten drin. Naja, und dann bis heute, ne, die Landflucht, die und die finanziellen Probleme der Landwirte, das ist alles so. Und diese alle haben einen Einfluss auf die Geschichte, auf das Geschehen im Buch. Also da ist so viel Geschichte in den Leuten und zwischen den Leuten da, das kann man eigentlich nur ab, das kann nur in der Realität so abgebildet werden. Also weißt du, was ich meine? Das ist nicht, das kann man sich nicht unbedingt ausdenken. Und ich glaube, da hat Juli C. ordentlich ein bisschen Zeit in dem Dorf verbracht und sich sehr viel, ich kann mir gut vorstellen, dass es 10 Jahre lang gedauert hat, das zu schreiben, wenn es war, weil da braucht man schon Durchhaltevermögen, sag ich mal.
Und dann war so drin, hat sich gedacht, machen wir noch ein paar andere Bücher dazu.
Ja, wenn, genau, wenn wir schon dabei sind, ja.
Ja. Ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich also ein bisschen so meine eigenen interpretativen Gedanken dazu aufschreiben. Und da muss ich das sagen, das sind jetzt gar nicht mal so viele. Also, als ich das Buch gelesen habe, habe ich es eigentlich als sehr angenehm empfunden, im Gegensatz zu, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja.
Also ich hatte schon
Ja, das
teilweise
war gut.
schon eine gute
Aber
Zeit.
wieder ein
Ne?
bisschen lang, ne? Also ich fand es auch ein bisschen lang, das
Ja.
Buch.
Aber jetzt zurückblickend, wenn wir das gerade so besprochen haben, frage ich mich so ein bisschen, was? Um was geht es da eigentlich? Ist das jetzt eine
Ja.
Milieustudie? Also wenn, also ist es ja auch ein bisschen, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Also Milieustudie kann man ja machen. Aber so irgendwie von Juli C. sind wir ja so sehr philosophische, reflektive Sachen gewöhnt. Und das vermisse ich jetzt ein bisschen. Also wir haben jetzt ja auf jeden Fall so ein Dorf abgebildet bekommen, wo die Probleme in Ostdeutschland, beziehungsweise auch generell auf dem Land hingewiesen werden. Das ist auch gut und wichtig, aber dieses so darüber hinaus irgendwie so große Literatur.
Ja.
Also ich
Okay,
meine,
weil dann.
klar, ist kompliziert geschrieben, also halt gut geschrieben und sehr verstrickt und sowas, aber irgendwie habe ich jetzt da nicht so was direkt mitnehmen können. Also
Ja,
das
kann
Buch
ich auch
wurde
sagen.
ja, sag kurz was, ja.
Also, wenn wir jetzt hier, wenn wir die 3 Dorfromane von Juli C. vor uns haben, Unterleuten, Übermenschen und Zwischenwelten, würde ich sagen, mit jedem Buch wird sie ein bisschen politischer. Hier kommen eigentlich keine richtig politischen Themen vor.
Das stimmt.
Bei Zwischenwelten meinst du, dass es dir zu politisch ist? Hier
Ja,
ist
und für
es
Übermenschen war es perfekt.
zu, da ist es zu wenig politisch. Ja, genau. Also finde ich auch interessant, das nochmal irgendwie auch einzuordnen, ne?
Ja,
Ja.
stimmt, hast du recht, ja. Das Buch wurde, was ich so gelesen habe, in Bewertungen und so, oft wegen seiner Vielschichtigkeit gelobt.
Ist ja auch vielschichtig, also kann man nicht, und es ist auch gut gemacht.
Ja, es ist auf eine Art vielschichtig, aber ich sehe es jetzt nicht so komplett auf eine philosophische Art und Weise. Also
Nee,
ich verstehe,
nicht.
dass es aus vielen Perspektiven geschrieben ist und sowas, ja, auf jeden Fall. Aber ich kann bei dem Buch jetzt irgendwie nur als Milieustudie da so einen Wert
Ja.
erkennen. Was cool ist, das ist auch wichtig. Und durch diese Milieustudie hier sind mir dann auch, bin ich auf einige Probleme, sag ich mal, aufmerksam geworden, die mir vorher absolut nicht bewusst waren. Zum Beispiel Probleme in der Flächenverteilung auf dem Land. Also, das haben wir jetzt ja nicht nur im Osten, da vielleicht besonders, aber auch in Westdeutschland gibt es ja durch irgendwelche komischen Erbschaftssachen, wo dann irgendwelche Leute irgendwelche Minifelder bekommen haben, gibt oder gab es da ja auch ziemliche Probleme und bestimmt auch einen ähnlichen Streit, wie wir ihn jetzt hier in dem Buch. Vielleicht nicht um Windpark, aber halt um Flächen generell. Das war wahrscheinlich auch schon sehr lange, gab es da irgendwelche Geschichten. Dann die Energiewende ist ja ein Thema mit den Windrädern und sowas. Generell Landwirtschaft ein bisschen. Investoren, die aus dem Westen nach Ostdeutschland kommen. Generell die Folgen der Kollektivierung in Ostdeutschland. Das war mir komplett nicht bewusst. Also ich habe zwar gewusst, dass in Russland sehr krass kollektiviert wurde und ich habe gewusst, dass in Ostdeutschland halt Genossenschaften gab, aber ich habe irgendwie nicht den fehlenden Schluss gemacht, dass dort auch kollektiviert wurde. Und enteignet wurde, das habe ich irgendwie, habe ich da nicht dran gedacht. Und das muss man sich, glaube ich, ab und zu auch mal ins Gedächtnis rufen. Oder ich weiß nicht, gesamtinterpretativmäßig oder auch bewertend, rezensiv, wie fandest du das Buch?
Ja, also wie ich gemeint habe, die Geschichte fand ich jetzt nicht so umwerfend. Da passiert eigentlich nicht viel. Es ist eher so ein Hine Hervorplätschern, Hinunterplätschern von so kleinen Sachen, die alle parallel ein bisschen laufen, was interessant ist zu lesen. Also gebe ich dir auch komplett recht. Das ist eigentlich ganz angenehm zu lesen. Auf der anderen Seite ist er auch recht unüberblickbar. Es gibt sehr viele Personen und es passiert halt auch einfach recht viel. So Kleinigkeiten halt. Und ja, deswegen kommt es dann zu einer komplizierten Verwebung dieser Schicksale, die ja auch eigentlich ganz gut gemacht wird. Vielleicht sogar hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass da, weil eigentlich wird nur Gombrowski mit dem Erbschaften und Nichterbschaften und Genossenschaften, Verstrickungen dort erwähnt. Als andere ist so ein bisschen, ja, die haben halt irgendwas gemacht und jetzt sind sie hier, aber die haben keine Verbindungen. Und dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr reingegangen ist und so diese alten, und das gibt es ja auf dem Land sehr häufig, glaube ich mal, diese alten Fehden zwischen Familien, irgendwie, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht hätte. Das ist nur so eine moderne Fehde vielleicht, zum Kron und Gombrowski. Genau, aber ja, das ist das. Und ja, ich habe schon gesagt, das ist recht lang. Und ja, das ist so. Ich glaube,
Magst
man
du das
denken,
Buch?
ja, es geht. Und ja, es hat mir jetzt nicht so unglaublich viel Spaß gemacht zum Lesen. Aber das Buch, so denke ich, das erreicht was anderes als reinen Lesespaß. Der Roman bildet einfach die Gesellschaft ab und ich kann mir auch einfach gut vorstellen, dass es so in Reihe, die Reihe Bücher wie Berlin Alexanderplatz, Buddenbrook oder Der Untertan einzuordnen ist, aber halt nur auf dem Land. Ne? Bücher, die zeigen, wie das Leben auf dem Land, im Dorf Anfang des 21. Jahrhunderts war und dadurch eine gute Darstellung unserer Widersprüche, unserer Gesellschaft darstellen. Und dadurch finde ich das Buch eigentlich ganz gut. Also, das ist jetzt natürlich nur ein bisschen auf ein spezifisches Dorf angelegt, sozusagen. Gut, das ist alles fiktional. Und ich weiß nicht, was die Allgemeinheitsanspruch da ist. Das kann ich jetzt nicht bewerten. Auf so vielen Dörfern habe ich nicht gelebt.
Ja, irgendwo muss ja auch die Spannung herkommen.
Aber an sich finde ich, ist das schon mal ein guter Schritt in die Richtung.
Okay, also weil du es jetzt gerade mit Buddenbrooks verglichen hast. Was mir jetzt an deinem Buch dann, wenn du das schon so einreihen willst, ein bisschen fehlt, dann wäre jetzt bei Berlin Alexanderplatz auch nicht so unbedingt, aber ist das Bürgerliche, weil diese Gesellschaftsromane, die Schicht ziehen ja dann meistens auf so eine bestimmte Schicht ab. Du sagst jetzt, hier ist die Schicht das Land. Ich glaube, so der typischste aller Gesellschaftsromane da ist ja von Goethe hier die Wilhelm Meisters
Weiß es
Lehrjahre.
sehr, ja.
Ja. Ja, also gut, vielleicht gibt es diese gewisse Bürgerschicht auch einfach nicht mehr, oder vielleicht sind die Bürger heutzutage diese Berlin-Flüchtlinge, die sich eine Villa in Brandenburg gekauft haben und auf
Ja.
ihrem Pony reiten.
Deswegen meinte vielleicht die Süddeutsche Zeitung auch, dass Gesellschaftsromane nur noch auf dem Land spielen können.
Denkst du?
Ja, also ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht und wenn du jetzt überlegst, wo die ganzen Bürgerlichen sind, die sind häufig auf dem Land. Die kaufen sich dann ein großes Haus und haben dann eine Familie, eine vierköpfige Familie oder nee, vier Kinder oder irgendwas. Und also
Vier
ich meine,
Kinder.
ja, hä, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Wenn du in unsere Schulklasse schaust, die meisten haben auf dem Land irgendwo gewohnt. Und das waren alles bürgerliche Kinder. Das waren jetzt keine, deren Eltern hatten keinen Bauernhof.
Ja,
Oder?
okay, aber die meisten hatten vier Kinder, oder?
Ja, aber gut, dann eben drei Kinder. Das ist ja auch kein so großer Unterschied.
Da müssen wir nochmal drüber reden. Egal. Ja, abschlussfragenmäßig. Oder? Gibt es noch zu dem Buch was zu sagen?
Nö, ich habe jetzt nichts mehr.
Okay.
Dann willst du anfangen?
Wie würdest du sagen, fang du an. Scheiße. Ich muss noch die Formulierung mir ausdenken.
Ja. Neben wen würdest du in diesem Dorf definitiv nicht ziehen wollen und welches Haus würdest du vielleicht oder neben wen würdest du ziehen wollen?
Also ich würde auf jeden Fall nicht neben den plastikverbrennenden Nachbarn ziehen wollen. Das ist
Ja.
aber gleich eh klar. Ich würde auch nicht gegen die Ponyfrau ziehen wollen.
Ja, die
Dann
wird auch recht, die wird auch ein bisschen abwertend beschrieben. Also,
stimmt,
wird
ja.
ein bisschen fanatisch dargestellt.
Ich würde gerne neben Gombrowski wohnen, weil der hat einen Keutarpfen. Karpfenteich in seinem Garten.
Okay.
Und dann könnte ich mir immer die Kois angucken. Neben wem würdest du gern ziehen wollen?
Boah, ey. Ich finde die alle super unsympathisch in dem Buch. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, Pest oder Cholera. I don't know.
Okay.
Ich glaube, ich vielleicht neben dem Vogelschützer, der Gerhard, der so, ja, ein bisschen, der war ja Professor, ich glaube, der wäre ganz interessant. Ich fand, das war auch noch der Normalste. Gut, vielleicht ein bisschen fanatisch in dem ganzen Klimaschutzding, aber gut, das ist gar nicht so schlimm.
Ja.
Deswegen wahrscheinlich der Typ.
Ja. Okay, ich habe mir die Formulierung für meine Frage ausgedacht. Du, zurechtgelegt, du hast jetzt gesagt, ja, Zürich taugt mir nicht mehr. Ich ziehe jetzt erst nach Berlin und dann nach Oberleuten. Was eignet sich in Oberleuten?
Was ereignet sich in Oberleuten, fragst du mich? Ja. Da würde ich sagen, wir gehen noch weiter zurück. Zur Kaiserzeit, nee, ist es noch irgendwie ein Grenzdisput aus dem 18. Jahrhundert von Napoleon da. Und darauf wurde jetzt auf einmal irgendeine wertvolle Ressource gefunden, ne? So seltene Erden oder so. Und jetzt wollen die alle dieses haben, aber keiner weiß, wem es gehört. Und dann finden sie auch noch eine Leiche bei den Ausgrabungen, wollen sie so Bodenproben machen und dann fragt sich, warte, war das nicht? Und den Rest könnt ihr in meinem Buch nachlesen.
Okay. Ja, ich würde, nachdem ich wieder zurück nach Berlin gezogen bin und dann nach Oberrara-Leuten, dort soll nämlich ein Solarpark gebaut werden wegen der Energiewende.
Okay.
Und also es gibt dann einen Großgrundbesitzer aus dem Westen, der da alles aufgekauft hat und der baut einfach den Solarpark und es gibt eigentlich keine spannende Geschichte.
Ah, okay. Und der große Investor, der den Solarpark baut und es gibt keine Dings, das bist du, oder? Du hast so viel Cash gemacht in Berlin?
Das muss man in meinem Buch nachlesen.
Ah, okay, gut. Wie man dazu gekommen ist. 100 genau. Tipps unter Leuten, um reich zu werden. Ah, okay, ich sehe schon, du spielst auf die Schiene an. Ist klar.
Sehr gut. Bevor wir jetzt noch weitere Business-Strategien teilen oder wie auch immer, würde ich mich verabschieden aus dieser illustren Runde, die wir hier zu zweit geführt haben und sagen, bis zum nächsten Mal. Es war schön, sagen Konrad
und Philipp.
Ciao, ciao.
Ciao.